Liebe Gemeinde, so wie wahrscheinlich im Leben vieler Christen, so spielt auch in meinem und unserem Leben dieser Psalm 23 von dem Hirten eine große Rolle. Und deswegen war ich und meine Frau beeindruckt, als der Chor uns vorgestern mit diesem Psalm in gesungener Form überrascht hat. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ging dann so mit mir und ich möchte heute darüber predigen. Vielleicht machen wir es so, dass wer Lust hat, gemeinsam sich nochmal testet, wie tief auch auswendig und inwendig dieser Psalm in uns ist, sagen wir ihn einmal gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Da ist ein Mann, der fair mit seiner Entscheidung, mit dem Christentum nichts mehr zu tun haben zu wollen, umgehen will und sagt sich ein letztes Mal, bevor ich alles verlasse, will ich in eine Veranstaltung gehen, und er sucht sich eine Evangelisation aus, also eine kirchliche Veranstaltung, in der nicht die Kirche da ist und die Leute kommen hin, sondern in der mehr die Kirche zu den Leuten geht, in einem Zelt oder in einer öffentlichen Halle findet so etwas statt. Und er setzt sich in die letzte Reihe und er sieht die Leute an. Er fühlt seine Vorurteile bestätigt. Und er nimmt einen Mann wahr, der hat so einen schlappigen Hut und so einen Mantel, wie dieser eine Kommissar ihn immer trug. Und ausgerechnet dieser Mann, der legt diesen Mantel auf die erste Reihe, der Hut fliegt hinterher und er geht ans Rednerpult. Offensichtlich ist er der Prediger. Und er fängt an, dass es dieser Mann nie mehr vergaß. Der Herr ist mein Hirte, mir wird mangeln. Noch war nicht viel Reaktion auf den Gesichtern im Zelt zu sehen. Deswegen ruft er nochmal in den Raum: Der Herr ist mein Hirte, mir wird mangeln. Genau wie jetzt regen sich die ersten Gesichter, es gibt Geräusper und man ist total verwirrt. Kennt denn der Prediger seine Bibel nicht? Und die ersten trauen sich ganz schüchtern und flüstern ihm zu und sagen: Aber es heißt doch, mir wird nichts mangeln. Und da donnert unser Mann, unser Prediger in den Raum, so wie ich mich jetzt nicht traue: Dann schaut euch doch mal an. Keine Sorge, dazu fordere ich jetzt auch nicht auf, dass wir uns gegenseitig anschauen, ob an uns abzulesen ist, wie es in unserem Gesicht geschrieben steht mit diesem Glauben an den Vers 1 des Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber wir haben es doch bestimmt gut, wenn wir uns ab und zu dieser Selbstprüfung mal stellen. Wie steht's damit? Ich muss mich fragen, Matthias Laubvogel, wie steht's mit dir? Was ist mit dieser Behauptung, mit diesem Glauben? Ist er anmaßend, maßlos, vielleicht sogar arrogant? Oh, ich kann mir vorstellen, dass wenn wir diesen Glauben konfrontieren mit der Welt um uns herum, dass einige Leute auch durchaus sagen, ja natürlich, aber dazu brauche ich diesen Hirten doch gar nicht. Ich bin mein eigener Herr und deswegen wird mir nichts mangeln. Ich kann das auch sagen, ich habe alles. Ich weiß sogar nicht einmal mehr, was ich mir wünschen soll. So sehr besitze ich schon alles. Und wir werden erleben, dass Menschen diesen Vers sehr schnell in unserer materialistischen Gesellschaft auslegen auf Dinge und Sachen, die man sich kaufen kann. Mir wird nichts mangeln. Darauf müssen wir gefasst sein. Antworten von Menschen, die sich die Wünsche, die sie als Kinder auf ihre Kinderbriefe an den lieben Gott aufgelistet haben, inzwischen als Erwachsene selbst erfüllt haben. Aber da steckt was anderes noch drin in diesem Wort. Denn wir bestehen ja nicht nur aus Bedürfnissen, die durch Dinge und Sachen, durch Material befriedigt werden können. Die Beatles haben damals einen Hit gehabt. Wer kennt die schon noch, die Beatles? Aber es war ein interessanter Song, er hieß She's Leaving Home. Sie verlässt das Zuhause. We gave her everything money could buy. Sie verlässt unser Zuhause und dabei gaben wir ihr doch alles, was man kaufen kann, mit Geld. Everything money could buy. Es ist ein Kennzeichen unserer Gesellschaft, dass wir oft gerade so viel, wie wir haben, umso mehr senkt sich die Waage nach der anderen Seite, umso weniger können wir sagen, haben wir Kräfte und Fähigkeiten in anderen Bereichen. Manchmal geradezu analog, umso mehr wir haben, umso weniger sind wir, umso weniger haben wir dann ja an seelischen Kräften, an geistigen Kräften, an geistlichen Kräften. So wie hier nach Rumänien gefahren wird, war ich auch vor über einem Jahr das erste Mal in meinem Leben in diesem Land und ich bin hingefahren mit der Motivation, denen etwas zu geben, die nichts haben. Und ich bin gekommen mit der Erkenntnis, dass ich etwas bekommen habe von Leuten, die etwas haben, was wir nicht mehr haben. Glauben, Gemeinschaft, Gemeindeleben, Zusammenhalt bis in den sozialen Bereich hinein, Familienbewusstsein. Das ist mir auch jetzt im Umzug wieder ganz klar geworden, wie viel wir auch haben, materiell. Und manche Kisten könnten wir ganz bestimmt im Keller verschwinden lassen und gar nicht mehr auspacken. Und sie würden uns nicht fehlen, diese Dinge. Eigentlich sind sie doch überflüssig. Sachen, Material, sicher als Familie mit mehreren Kindern braucht man einiges. Und doch, wenn man mal jetzt so durchforsten würde, habe ich gedacht. Und wie viel Zeit Habe ich dagegen wirklich, um mit meinem Sohn an der Ostsee am Strand eine Sandburg zu bauen oder mit meinen anderen Kindern auf dem Boden rumzukrabbeln und ihnen selig zu vermitteln? Die anderen Dinge, die so nötig sind. Wie ist es mit uns Christen und der Probe aufs Exempel mit diesem Satz? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jesus hat diese Frage an die Jünger schon damals gestellt. Und er hat seine 12 gefragt, habt ihr je Mangel gehabt? Und die Antwort war ein einhelliges Nein, Herr, niemals. Und dabei müssen wir doch feststellen, dass sie Mangel gehabt haben, natürlich. Denn im Orient, in dieser Landschaft von damals unterwegs zu sein, das bedeutet Mangel haben. Natürlich haben sie Hunger gehabt, das Mittagessen stand nicht immer um 12 Uhr auf dem Tisch. Und als einer Jesus nachfolgen will und sagt, ich will dir folgen, wohin du gehst, da dämpft Jesus diesen Pathos, indem er sagt, hast du dir es gut überlegt? Die Vögel haben Nester unter dem Himmel und die Füchse haben Gruben, aber des Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege, wie er übernachten nicht jeden Abend auf Dienstreise in einem 4-Sterne-Hotel. Wir wissen manchmal nicht, wie wir übernachten werden. Kannst du diesen Preis bezahlen? Und jeder Sektenführer oder Guru von heute hätte Jesus diesen Satz um die Ohren geschlagen und hätte gesagt, bist du verrückt? Da will dir einer nachfolgen und du steckst ihm die Schwelle noch so hoch, dass er fast wieder Nein sagt und sich's nochmal überlegt. Können wir den Preis der Nachfolge heute bezahlen und unseren ganzen Reichtum in dem haben, der für uns Hirte sein will und uns von all dem Vielen um uns herum lernen, nicht mehr so beeindrucken zu lassen, als müsste man das und jenes auch noch haben. Und dann erst isst man was, wenn du das auch noch hast. Ich glaube, wir verstehen diese Antwort der Jünger auf die Frage von Jesus noch besser, wenn wir eine andere Antwort von den Jüngern auf eine andere Frage von Jesus hinzuziehen. Wir wissen ja, dass Jesus viel Volk nachgefolgt ist. Aber immer dann, wenn er von den Kosten und dem Preis der Nachfolge anfing zu sprechen und die Töne etwas unbequemer klangen, da schied sich die billige Volksausgabe der Bewunderer von den echten Nachfolgern. Und er fragte dann sogar manchmal seine Jünger und stellte es ihnen völlig frei und sagte, wollt ihr auch weggehen, weil ihn viele verließen? Wollt ihr auch weggehen? Wieder diese unheimliche Freiheit, eine unheimliche Freiheit. Kein bisschen der Versuch, die Menschen an sich zu binden, sondern absolute Freiheit. Überlegt es euch nochmal. Ihr könnt gehen. Und die Antwort der Jünger lässt uns etwas erkennen. Petrus war es damals, der sagte, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir können ergänzen, sinngemäß, du allein. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wo bekommen wir das, was wir bei dir haben? Und so können wir jetzt verstehen, dass die Gemeinschaft mit diesem Hirten scheinbar alle anderen Mängel ausgleicht. Schon damals. In der Gemeinschaft, in der Nähe zu Jesus fanden die Jünger etwas, was ihnen kein anderer bieten konnte. Deswegen war es nicht schwer zu verzichten. Und sie haben gefragt, ob es sich lohnt. Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Da wurde schon aufgerechnet. Das ist ganz in Ordnung. Und Jesus, kein Kostverächter, vertröstete schon damals, nicht nur aufs Jenseits, sondern sagte, schon hier werdet ihr bekommen, Äcker und Brüder und Geschwister und Gemeinschaft. Und auch das Trost, den Trost aufs Jenseits, ja, und dort das ewige Leben. Aber eben schon hier werdet ihr das bekommen, was man eben nicht mit Geld kaufen kann. Und worauf ich mich hier auch freue, Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Wer Hirte sein will, muss Stallgeruch lieben. Natürlich gibt es in dieser Gemeinschaft unter Schafen auch Geruch und Duft, manchmal nicht nur angenehm. Wer Schaf sein will, muss Stallgeruch lieben. Aber es ist doch ein kostbares Geschenk, diese Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit diesem Herrn wog alle anderen Herden auf. Und davon muss auch David, der Dichter dieses Psalms 23, etwas gewusst haben. Sonst hätte er nicht sagen können, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dabei kannte er damals noch nicht einmal den sichtbar gewordenen Gott, sondern den manchmal so fernen, unnahbaren, unsichtbaren Vater Jesu Christi. Aber es war schon der Gott, mit dem das Volk Israel Geschichte erlebte. Der Gott, der Eingriff in Raum und Zeit, der Gott, der Geschichte machte, der handelte und von dem David wusste, dass er sich wie ein Hirte um sein Volk als Schafe kümmert. Und David, der selber Hirte war, wusste, dass das im Orient kein bequemes Dasein ist. Wenn wir heute an so einen Hirten denken, dann sehen wir vielleicht ein idyllisches Bild in einer Mittelgebirgslandschaft, im Odenwald, nicht weit von hier oder im Taunus, an sprudelnden Bächlein, stützt sich ein Hirte auf seinen Stock und steht den ganzen Tag rum. Und die Hunde tun für ihn die Arbeit. Ein bisschen übertrieben, aber im Orient war das ganz anders. Das kostete unwahrscheinlich Engagement, ein Hirte zu sein. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Da gab es nicht so viel Wiesen. Und deswegen musste der Hirte manchmal kilometerlang wandern, bis er mit seiner Herde wieder ein Stückchen Gras fand, das dann mal für die nächste Mahlzeit ausreichte. Er führet mich zum frischen Wasser. Auch das war nicht einfach. Reißende Gebirgsbäche in der Felsenwüste, die mussten erst gestaut werden, weil Schafe nicht gern aus reißendem Wasser trinken. Und der Hirte musste erst eine kleine Stauung machen, damit die Schafe überhaupt an das Wasser gingen. Er erquicket meine Seele. Jeden Abend, bevor es zurückging in den Stall, hat der Hirte sich seine Schafe einzeln vorgenommen und hat sie mit Namen gerufen. Er kannte sie ja alle und hat ihnen über den Kopf gestrichen und damit das Verhältnis mit ihnen erneuert und die Gemeinschaft vertieft. Das tat der Seele gut. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Vielleicht eine Schlucht beim Kidrontal, das tiefe Tal könnte diese Schlucht sein, in der die Felswände so eng werden und so schmal und so hoch, dass es manchmal wirklich finster darin ist, auch wenn oben drüber weg die Sonne scheint. Aber ein Schaf in seiner Herde muss ich nicht fürchten, denn der Hirte hat nicht nur einen Hirtenstab, er hat auch einen Stecken. Der Stecken ist eine Keule, eine Angriffswaffe, Weil in diesen Schluchten die wilden Tiere in den Höhlen hausten und nur darauf warteten, dass sich ein Schaf von der Herde entfernt, um es zu zerreißen. Mit dieser Waffe hat der Hirte seine Herde verteidigt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Seltsames Wort für uns Abendländer, kaum zu verstehen, aber vielleicht merken Sie jetzt schon, was das in so einer Landschaft heißt. Einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, ein Stück Wiese, ein Stück Grasplatz und drumherum Steinwüste und in einigen Metern Entfernung schon wilde Wölfe, die nur darauf warteten, dass ein Schaf sich von der Herde entfernt. Einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Öl war damals das Erste, was ein Hirte zur Verfügung hatte, um den Schmerz zu lindern, den sich ein Schaf zuzog durch Verwundungen der Füße, durch Dornen oder spitze Steine. Mit Öl konnte er erstmal die Wunde säubern und eine erste Linderung schaffen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Vor mir der Hirte, der mich führt, um mich herum der Hirte und hinter mir werden mir folgen Gutes und Barmherzigkeit. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir wissen, dass das heute im neutestamentlichen Gemeindeleben nicht mehr ein Gebäude ist. Das Haus des Herrn ist das lebendige Haus aus lebendigen Steinen erbaut. Es ist die Gemeinschaft in der Gemeinde. Ich denke, dass hier sich der Kreis schließt und dass im letzten Vers eine Verbindung zum ersten besteht. Wenn ich im Hause des Herrn bleibe, wenn ich in der Gemeinschaft der Gläubigen bleibe, dann werde ich auch eines Tages, ohne zu heucheln, sagen können, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, weil wir uns auch als Christen ergänzen. Und weil nie einer alles hat, sondern weil einer Fähigkeiten hat, die der andere nicht hat. Das haben wir schon in den letzten Tagen zu spüren bekommen. Sonst würden jetzt noch nicht so viele Lampen hängen und Regale stehen. Da kann einer etwas, was der andere nicht so kann. Deswegen brauchen wir uns. Und deswegen wird uns auch nichts mangeln, wenn wir alle Gaben, die wir haben, erkennen und Mut machen, sie einzubringen in die Gemeinde. Dann werden die Lücken gezäunt, die Lücken ausgebessert und die Zäune erneuert. Und die Lücken gefüllt. Und wir werden eine Herde sein unter der Führung dieses guten Hirten. Er ist der gute Hirte. Jeder irdische Hirte, jeder Pfarrer ist nur ein schwacher Abglanz dieses Hirten. Denn er liebte uns so, dass er für uns starb. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir es einmal aus ganzem Herzen sagen können, weil es stimmt. Amen.